Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu diesem Panel und für die Gelegenheit, mit Ihnen hier heute diskutieren zu können. Eva-Maria Hinterhuber und ich werden Sie jetzt in die Abgründe postdemokratische Partizipation entführen. Und hier bei Eva-Maria Hinterhuber geht es um Probleme der Kommerzialisierung und Kooptation. Bei mir geht es mehr um das Problem der Pseudopartizipation. Ich werde in meinen Ausführungen erstmal noch eine ganz kleine Kurve machen zum Thema Demokratie und Partizipation und dann eben die Funktionsweise und Potenziale unterschiedlicher neuer Partizipationsinstrumente. Und Sie sehen schon, ich habe hier neue in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, weil ich an der einen oder anderen Stelle auch Zweifel habe, ob es überhaupt so neu ist, was da so getrieben wird. Die werde ich analysieren und dann am Schluss darauf gucken, was man aus diesen empirischen Befunden eigentlich für Schlussfolgerungen ziehen kann. Also zunächst nochmal die kleine Kurve zum Thema Demokratie und Partizipation. Wenn wir so eine ganz schlanke und, wie ich immer noch finde, elegante Formel für den Begriff der Demokratie suchen, dann sehen wir, dass eigentlich das zentrale Element da drin ist, dass es um die Volkssouveränität geht, um die Herrschaftsausübung durch das Volk. Das Interessante ist, dass wir in der Demokratietheorie aber eigentlich sehr selten konkretere Hinweise darauf finden, wie diese Herrschaftsausübung des Volkes denn auszusehen hat, beziehungsweise welche Partizipationsinstrumente da eigentlich angedacht sind. Also das Modell der Embedded Democracy von Merkel und anderen ist eines der wenigen neueren Modelle, die konkret sagen, also es geht um das Wahlregime. Aber in vielen anderen Demokratiebegriffen ist es nicht so geklärt, welche Partizipationsinstrumente da eigentlich angedacht sind. Für unseren Zusammenhang, wenn es jetzt heute darum geht, darüber nachzudenken, wie sich politische Partizipation in Zeiten der Postdemokratie verändert, würde ich vorschlagen, dass es sinnvoll ist, mit einem ziemlich offenen Partizipationsbegriff zu arbeiten und zu sagen, es handelt sich hierbei um Verhaltensweisen oder Handlungen von Bürgerinnen und Bürgern, die dazu dienen, die gemeinsamen Belange zu gestalten. Wenn wir über Partizipation und die Veränderungen der Partizipation in Zeiten der Postdemokratie dann weiter nachdenken, dann müssen wir natürlich uns auch überlegen, was macht die Qualität von Demokratie aus und wie verändert sich diese Qualität, wie verschiebt sie sich durch die Postdemokratie. Und hier würde ich vorschlagen, wieder auf die alten bewährten Kriterien von Dahl zurückzugehen. Und für unsere Diskussion heute spielen vor allem zwei Punkte, nämlich die Effektivität der Partizipation. Das heißt also, ob durch Partizipation tatsächlich eine Gestaltungsmacht gegeben ist, zu beachten und zweitens die Frage im Blick zu behalten, ob Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozessen überhaupt die Agendamacht haben. In der inzwischen ziemlich vielfältigen und ja hier im Rahmen dieser Konferenz schon intensiv diskutierten Literatur zur Postdemokratie findet sich eine ganze Liste von möglichen Krisensymptomen, die mit Partizipation zusammenhängen. Das schließt an die Diskussion, die am Donnerstagabend im Grunde begonnen wurde. Also Crouch hat keine Operationalisierung mitgeliefert mit seinem Essay. Aber nichtsdestotrotz finden sich in seinem Text und in zahlreichen anderen Texten, ich finde in diesem Zusammenhang übrigens den Beitrag von Carsten Fischer auch ganz interessant, eine ganze Liste von möglichen Symptomen, die eben der Postdemokratie zugeschrieben werden. Wir könnten die jetzt im Einzelnen auch noch kritisch diskutieren, dafür fehlt natürlich jetzt die Zeit. Also es geht zum einen darum, dass es zu einem Wandel der Partizipationsformen kommt, dass die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, die Zukunft zu gestalten, eingeschränkt seien, dass das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger verletzt wird, dass es eine prekäre Legitimation gibt oder gar keine. Carsten Fischer verwendet auch die Begriffe von pseudodemokratischer Legitimität und einer demoskopischen Entartung. Das ist ein Punkt, der heute noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und betont wird auch der Ausschluss, die Exklusivität in Willensbildungsprozessen. und letztlich eben auch das Phänomen der Entpolitisierung. Ich werde jetzt im Folgenden einige Fallbeispiele andiskutieren, mehr Zeit haben wir ja nicht, und einfach schlaglichtartig einige Probleme aufzeigen und dann am Ende meine vorläufigen Ergebnisse zusammenfassen. Ich beginne mit einem Ihnen sicher ziemlich bekannten Beispiel. Also hier handelt es sich nicht, sicherlich nicht um ein neues Partizipationsinstrument mit der Mitgliederbefragung, die Frank Schäffler in der FDP initiierte. Die FDP sieht in ihrer Satzung vor, dass die Mitglieder das Recht haben, eine solche Mitgliederbefragung durchzuführen, wenn die Vorlage das erforderliche Quorum erreicht und auch die Mehrheit der Stimmen, dann hat eine solche Mitgliederbefragung die Qualität eines Parteitagsbeschlusses. Das heißt, in einem solchen Fall haben wir es also mit einem Partizipationsinstrument zu tun, das tatsächlich Gestaltungsmacht hat. De facto gab es aber bei diesem Verfahren hier diverse Probleme im Verfahren. Das ist die Diskussion, bewusst oder durch Schlussigkeit oder wie es denn heißt, Dreistigkeit, je nachdem, welche Pressetexte man denn so zur Kenntnis nimmt, unterlaufen wurden. Tatsache ist, dass 2597 FDP-Mitglieder falsch oder unvollständige Unterlagen dahin geschickt haben, sodass dann das Quorum nicht erreicht wurde und die Mehrheit verfehlt wurde. Durch dieses spezielle Administrationsproblem wurde das Verfahren letztlich zur Farce. Und damit nicht genug. Die Parteileitung, der Parteivorsitzende, proklamierte bereits vor Ablauf der Frist das Ende und das Scheitern der Befragung und eine Wertung im Sinne einer Wertschätzung des Ergebnisses, wie es die Satzung eigentlich auch vorsieht, wenn die Mitgliederbefragung nicht erfolgreich ist. Von einer solchen Wertschätzung kann in diesem Fall keine Rede sein. Nächstes Beispiel. Hier kommt übrigens der Titel meines Vortrages her, jeder darf mitmachen. Ende des Jahres startete die Bundeskanzlerin ein neues Tool und räumte Bürgerinnen und Bürgern die Chance ein, Fragen zu stellen, die in einem Abstimmungsprozess dann gerankt wurden. Und am Ende hat die Kanzlerin in 3 Videosessions die 10 meistgerankten Fragen beantwortet. An dem Verfahren beteiligten sich 6.795 Personen. Am meisten Votes bekam letztlich die Frage des Deutschen Handverbandes, in der die Kanzlerin um eine Stellungnahme zur Forderung nach einem regulierten Markt für Cannabis gefragt wird. Bei diesem neuen Instrument der Kommunikation sucht die Kanzlerin an den etablierten Medien und der eigenen Partei vorbei den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Der Anreiz für die Teilhabe, das macht die Cannabis-Frage ja sehr deutlich, liegt darin, die Kanzlerin zwingen zu können, zu einer bestimmten Frage Stellung nehmen zu müssen. Der Druck ist hier insofern auch stärker als bei Abgeordnetenwatch zum Beispiel. Da kann man antworten oder nicht antworten. In diesem Fall musste sie antworten, nachdem sie das Instrument ja selbst so erfunden hatte. Okay. Das Instrument ist insofern vielleicht recht erfolgreich gewesen, weil 60.000 Leute dann teilgenommen haben. Im Moment läuft ein anderes Programm, Dialog über Deutschland. Hier gibt es 2 verschiedene Tools, nämlich einmal die Bürgergespräche. Hier sehen wir Aufnahmen von dem ersten Bürgergespräch in Erfurt. Und hier können wir in keinem Fall von politischer Partizipation sprechen. Es gibt keine Agendamacht der Bürgerinnen und Bürger. Es ist alles vorgegeben, zu welchen Themen diskutiert wird. Und es ist auch nicht inklusiv, denn die Gruppe, die dort diskutieren darf, ist nach einem intransparenten Verfahren ausgewählt worden. Das Ergebnis war eine wohl sortierte Gruppe mit Jungen und Alten, einem Rollstuhlfahrer und 2 Frauen mit Kopftuch. Die Kanzlerin geht durch die Reihen, erteilt das Wort, und das höchste der Gefühle ist es dann, dass sie zum Beispiel sagt, das nehmen wir auf, sprich, das wird dann in den Expertendialog mit eingebracht oder im Einzelfall sagt sie auch zu, sich um bestimmte Dinge kümmern zu wollen. Okay, mir fehlt jetzt leider die Zeit, die weiteren Instrumente vorzustellen, die ich eigentlich präsentieren wollte. Ich komme zu meinen Schlussfolgerungen. Bei der Postdemokratie, bei diesen Partizipationsformen, die ich jetzt einfach erstmal als postdemokratische Partizipationsformen bezeichne, kommt es zunächst mal zu einer Aufwertung des öffentlichen Diskurses. Aber dann sind viele Dinge leider nicht so optimistisch einzuschätzen aus einer demokratietheoretischen Perspektive, wenn es um die Qualität der Partizipation geht. Denn mitmachen heißt ja noch lange nicht partizipieren und heißt vor allem nicht mitentscheiden. Ich habe es bereits mehrfach gesagt, die Personen, die an diesen Verfahren beteiligt sind, die haben keine Agendakontrolle, sie haben keine Entscheidungsmacht und auch eben keine Handlungsmacht. Vielen, die diese Instrumente im Moment so hoch einschätzen und so propagieren, scheint nicht bewusst zu sein, dass diese Verfahren auch für die Parteien mit vielen Problemen einhergehen und nicht einfach nur die Chancen von Parteien erhöhen werden. Denn letztlich sind diese Instrumente möglicherweise eine Ergänzung der Parteiarbeit, aber letztlich vielleicht sogar das Ende der traditionellen Parteiensysteme, der Parteimitgliedschaften. Das kann man sehr intensiv beobachten im Kontext der Diskussionen um die Reformprozesse in der SPD. Die Ochsentour wird abgeschafft, parteiinterne Demokratie und Delegationsprinzipien überwunden. Der Parteienwettbewerb wird auf eine andere Ebene verlegt, der wird in gewissermaßen individualisiert. Für Politikerinnen und Politiker ergeben sich aus diesen neuen Partizipationsinstrumenten auch grundlegende Veränderungen. Man kann von einem Partizipationstransparenzdilemma sprechen, das darin besteht, dass politische Partizipation und politische Transparenz nicht so vereinbar sind, wie manche sich das denken. Ganz kurz gesagt, Politiker in einer repräsentativen Demokratie werden qua Amt zu Transparenz gezwungen. Die Bürgerinnen und Bürger bleiben aber undurchsichtig, weil sie ja geheim abstimmen und geheim wählen. In diesem Fall jetzt wird diese Trennung von Politikerinnen und Politikern auf der einen Seite und Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite aufgelöst und der Bürger wird sozusagen gläsern, weil wir über eine lange Zeit nachverfolgen können, welche Präferenzen er oder sie dann artikuliert hat. Jeder steht dann also in Verantwortung und kann verantwortlich gemacht werden, auch für die Entscheidungen. Und die Demokratie verkommt im schlimmsten Fall zu einem institutionalistischen Regierungssystem. Man findet in der aktuellen Diskussion den Begriff der deliberativen Politikberatung oder Christopher Gohl spricht von diskursiver Politikberatung oder man könnte auch sagen pseudo-diskursiver Politikberatung statt Partizipation. Ich bin fast fertig. Thomas Wagner benutzt in diesem Kontext den schlimmen Begriff von Soft Bonapartismus und meint damit, dass die Spitze der Exekutiven sich als Ansprechpartner direkt inszeniere, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten und unfähige Funktionäre aus Parteien und Gewerkschaften letztlich zu übergehen oder zu ersetzen. Der Blick auf diese postdemokratischen Krisensymptome, über die ich vorhin gesprochen habe, zeigt tatsächlich, dass viele dieser Partizipationsinstrumente, die ich Ihnen heute gerne vorgestellt hätte, in verblüffender Weise genau diese demokratischen Defizite aufweisen, die wir in der Literatur finden. Frau Merkel spricht in einem dieser Videos davon, dass sie einen Rollentausch macht und dass sie jetzt diejenige sei, die vom Volk Anregungen bekommen möchte. Und wenn wir diesen Rollentausch angucken, dann ist das tatsächlich jetzt, was die Partizipation anbelangt, eine ziemlich problematische Entwicklung, weil es eben nicht um Partizipation im engeren Sinne geht. Ich möchte meinen Vortrag abschließen mit einem Zitat von Sartre, das erschienen ist 1952 in dem Buch Das Sein und das Nichts. Das ist das Dilemma des Schülers, mit dem ich an dieser Stelle die politischen Eliten polemisch vergleichen möchte, beschreibt. Er beschreibt das Dilemma des Schülers folgendermaßen, ich zitiere, der aufmerksame Schüler, der aufmerksam sein will, den Blick an den Lehrer geheftet, die Ohren weit aufgetan, erschöpft sich damit, den Aufmerksamen zu spielen, derart, dass er schließlich gar nichts mehr hört. Vielen Dank.